Ja gut, wenn es dazu erstmal nichts weiter gibt, dann mache ich mal den zweiten Teil. Der zweite Teil, ich habe es gesagt, befasst sich mit dem Tarifeinheitsgesetz. Worum geht es der Politik und ihren Bundesgenossen, den Arbeitgeberverbänden und der DGB? Immerhin muss man ja schon mal sagen, der Zusammenschluss der gesellschaftlich wichtigsten Organisationen, die das Leben hier tatsächlich bestimmen, Politik, Gewerkschaft, Kapital, schließen sich zusammen und favorisieren ein neues Tarifeinheitsgesetz, mit dem diesen kleinen Gewerkschaften ans Leder gegangen werden soll. Ich habe am Schluss eben die öffentliche Hetze aus der Presse und aus dem Fernsehen angedeutet. Nebenbei gibt es immer noch die Kritik der Politik. Die hat immer ein bisschen anderen Tenor. Deswegen will ich mal, bevor ich direkt zu dem Tarifeinheitsgesetz komme, mit einem Zitat von der Nahles beginnen. Das ist aus Römisch 2, Zitat 1. Da heißt es, das Streikrecht ist ein zentrales Grundrecht, ein Eckpfeiler unserer Demokratie. Doch hier, beim Arbeitskampf der GDL, scheint das Prinzip vorzuherrschen, wenige schauen nur auf sich. Dass einige Spartengewerkschaften für ihre Partikularinteressen, also für ihre eigenen, für ihre besonderen Interessen, vitale Funktionen unseres gesamten Landes lahmlegen, ist nicht in Ordnung. Das untergräbt den Zusammenhalt unseres Landes. Ich habe mich gefragt, als ich dieses Zitat studiert habe, ob die Nahles eigentlich weiß, was sie da sagt. Einerseits preist sie das Streikrecht. Ein Streikrecht, das den Arbeitskampf, also eine irgendwie geartete Austragung von Gegensätzen, doch irgendwie erlaubt, Streikrecht. Andererseits setzt sie schwer auf einen Zusammenhalt in unserem Land, will also von dem Gegensatz, der Verabschiedung eines Streikrechts notwendigerweise zugrunde liegt, nichts wissen. Einerseits preist sie das Streikrecht, das es ja wohl braucht, damit geschädigte Interessen der Beschäftigten sich wehren. Andererseits wirft sie aber gerade das der GDL vor, dass sie Partikulare, also Eigeninteressen verfolgen. Ja, soll sie denn fremde Interessen verfolgen? Das ist so albern. Einerseits erklärt die Nahles das Streikrecht zum zentralen Grundrecht, das es ja wohl nur deswegen braucht, weil wenige Unternehmen nur auf sich schauen und rücksichtslos gegenüber den Beschäftigten vorgehen. Andererseits propagiert sie einen Kampf, der diese Minderheit der Schädiger glatt in Ruhe lässt. Glatt in Ruhe lässt, sie also nicht durch Zugeständnisse dazu zwingt, von ihrer Praxis abzulassen. Lauter, wenn man es so nimmt, erstmal immanente Widersprüche. Deswegen habe ich gesagt, weiß sie eigentlich, wovon sie redet? Natürlich weiß sie das. Natürlich weiß sie, was sie da sagt. Für sie gehen die Erlaubnis zum Streik und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zusammen. Erlaubnis des Streiks, der den Gegensatz zur Grundlage hat und Zusammenhalt der Gesellschaft zusammen. Für sie geht der Einsatz für das eigene, für das partikulare Interesse mit der Berücksichtigung des glatt entgegengesetzten Interesses zusammen. Für sie geht der Kampf gegen Unternehmer, den sie erlaubt, den die Politik mit dem Streikrecht erlaubt, mit dem Schutz der, wie es da heißt, vitalen Funktionen des Landes zusammen. Wie? Wie geht das bei ihr zusammen? Eine erste Antwort darauf, wie das zusammengeht, ist dem Tarifeinheitsgesetz zu entnehmen. Eine zweite, etwas prinzipiellere Antwort will ich in meinem Teil 3, wo ich über das Streikrecht und die Koalitionsfreiheit selbst rede, noch etwas sagen.
Kann man das denn allgemein so sagen, dass es läuft auch hinaus praktisch auf das Insistieren darauf, die staatliche Aufsicht, aber das Rechten von Gewerkschaften im Verhältnis zum Kapital, so dass praktisch das gleichkommt mit der faktischen Wirkungslosigkeit der gewerkschaftlichen Aktivitäten für diejenigen, für die sie notwendig aufgrund der Schädigung des Kapitals halt ihre Arbeitskämpfe anzetteln muss.
Ich bin begeistert, dass du schon allein aus der immanenten Widerlegung dieses Nahles-Zitat diesen Schluss ziehst. Ja klar, darauf wird es irgendwie rauslaufen. Stimme ich dir völlig zu.
Aber macht sie sich ja auch noch zunutze, dass die Mehrheit der anderen abhängig Beschäftigten nicht mitmachen. Also sonst müsste man aus dem Zitat ja eigentlich schließen, dass das, was Frau Nahles sich wünscht, ein Generalstreik ist. Da handelt es sich dann garantiert nicht um ein Partikularinteresse.
Der nicht erlaubt ist hierzulande. Also ich finde es richtig, was du als sehr abstrakten Schluss jetzt schon in den Raum stellst. Ich will genau diesen Schluss in zweifacher Ausführung begründen. Erstens, das ist völlig korrekt. Kann man daraus entnehmen. Ich will es jetzt nochmal an dem Tarifeinheitsgesetz und nachher will ich es in meinem dritten Teil nochmal systematisch am Streikrecht und an der Koalitionsfreiheit zeigen. Zum Tarifeinheitsgesetz hat euch mal das Zitat 2 unter zweitens, römisch zweitens an. Römisch 2, arabisch 2. Ich lese nochmal vor, dass die Konkurrenz der EVG und GDL, also das gemeint ist die Konkurrenz der EVG und der GDL, kann den Betriebsfrieden stören, denn der Wert verschiedener Arbeitsleistungen darf nicht daran gekoppelt sein, welche Gewerkschaft welche Schlüsselposition in einem Unternehmen vertritt. Tarifverträge sollen den Betriebsfrieden stärken und nicht schwächen. Das Letzte geht schon unmittelbar in die Richtung dessen, was er da gerade eben als Schluss gezogen hat. Gemein ist damit eine Gewerkschaft wie die GDL, die die Lokführer in Schlüsselpositionen einsetzt, handelt Tarifverträge aus, die glatt nicht dem Wert der Arbeitsleistung der Lokführer entsprechen. Das scheint nur der Wert zu sein, den die EVG raushandelt. Klartext zu diesem Zitat: Wenn die GDL die Schlüsselposition ihrer Gewerkschaften ausnutzt und mehr für sie herausholt als die Hausgewerkschaft EVG, dann ist der Betriebsfrieden gestört. Letzter Satz: Betriebsfrieden stärken und nicht schwächen. Hier ist er gestört. Sprich, dann werden die Lokführer, die bei der EVG organisiert sind, unzufrieden, wie es heißt. Und dann muss, das ist die Konsequenz, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die Praxis ist, dann muss entweder die EVG gegen ihre eigene Gewerkschaftspolitik auch schon mal nachfordern, oder das Bahnkapital sieht sich genötigt, zum Zweck der Herstellung des Betriebsfriedens für die Nicht-GDL-Mitglieder von sich aus nachzubessern. Das ist der Klartext. Die GDL hat dafür bitte mal das Zitat römisch 3, arabisch 4, hat selbst festgestellt, und zwar durchaus nicht unzutreffend, was da jetzt eigentlich mit dem Betriebsfrieden Näheres gemeint ist. Da heißt es unter viertens, dabei geht es im Tarifeinheitsgesetz gezielt darum, den aus Arbeitgebersicht zu teuren Überbietungswettbewerb zu beenden, nachdem nämlich Spartengewerkschaften wie die Vereinigung Cockpit, der Marburger Bund oder die GDL für ihre Mitglieder meist mehr als die anderen Gewerkschaften herausholen, zahlen die Arbeitgeber den übrigen Mitarbeitern zur Befriedigung fast immer und natürlich widerwillig einen ausgleichenden Nachschlag. Das wollen sie in Zukunft vermeiden. Die GDL stellt fest, dass dieser Überbietungswettbewerb, der auf Biegen und Brechen verhindert werden soll, nichts anderes trifft als eine zusätzliche Kostenbelastung des Kapitals. Eine Kostenbelastung, die aber gar nicht als solche angesprochen wird in der Begründung des Tarifeinheitsgesetzes. In der Begründung des Tarifeinheitsgesetzes geht es erstens um Betriebsfrieden und zweitens darum, dass man doch gefälligst für gleiche Arbeit einen gleichen Lohn zu beziehen hat. Für gleiche Arbeit einen gleichen Lohn. Wobei offensichtlich immer ausgerechnet die niedrigen Abschlüsse der EVG diesen angeblich objektiven Wert der Arbeitsleistung widerspiegeln und nicht die Abschlüsse der GDL. Die niedrigen sollen also das ganz objektive Maß für den Wert der Arbeitsleistung sein. Die ganze Auflösung dieses Anliegens des Tarifeinheitsgesetzes heißt, innerbetriebliche Konkurrenz von Gewerkschaften um Löhne führt zu einer Überbietungskonkurrenz, die das Kapital nicht nur kostet, sondern, und das ist jetzt ein wichtiger Schluss, die dem Bahnkapital obendrein die Freiheit beschneidet, die Lohnkosten natürlich immer einvernehmlich mit der Hausgewerkschaft nach eigenen Gewinnkalkulationen, ohne dass so eine aufmüpfige Spartengewerkschaft dazwischen fummelt, festzulegen. Also erstens, die Kosten darf es nicht bringen und zweitens muss verhindert werden, dass durch diese gewerkschaftlichen Aktivitäten dem Kapital die Freiheit genommen wird, tatsächlich nur nach eigenen Kalkulationen die Löhne festzulegen, die Lohnhierarchie festzulegen. Das ist denn auch die ganze Auflösung von Betriebsfrieden. Den gibt es nicht etwa, wenn die Leute materiell, partiell zufriedener sind, sondern den Betriebsfrieden gibt es, wenn ihnen der ihnen leider nur allzu bekannte und bei ihnen leider nur allzu durchgesetzte Beschwerdegrund Löhne seien ungerecht, für gleiche Arbeit muss es gleichen Lohn geben. Wenn in dieser Beschwerdegrund genommen wird, darauf spekuliert diese Argumentation. Arbeiter beschweren sich darüber, wenn sie weniger kriegen für ihre Arbeit als Kollegen, die die gleiche Arbeit machen. Zufriedenheit hat dann sein Maß, nicht in dem, was man im Geldbeutel hat, sondern darin, dass andere, die dasselbe tun, mehr bekommen. Eine Gerechtigkeitsmoral, die dem Kapital in die Hände spielt, da diese Gerechtigkeitsmoral für gleiche Arbeit, gleichen Lohn, erstmal von der Lohnhöhe, also vom Inhalt dessen, was da für den Lohn, für die Arbeit gezahlt wird, völlig abstrahiert. So fällt der Betriebsfrieden nach dem Tarifeinheitsgesetz auch damit zusammen, dass das Kapital die Hoheit über die Festlegung der Löhne behält. Es wird die GDL entmachtet. Es gilt für alle der gleich niedrige Lohn, den die EVG und die Bahn für betriebsförderlich halten. Das wird gemacht, einfach durch eine kleine Veränderung im Artikel 3 des Tarifgesetzes, in dem festgelegt wird, dass nur diejenigen Tarifverträge gelten, die von einer Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen worden ist, egal welche Berufsgruppe darunter fällt. Das heißt also für die GDL, und das ist die Entmachtung, auf die sie sich einzustellen hat, für Lokführer gelten Tarifverträge, die die EVG abgeschlossen hat, nicht die sie abgeschlossen hat, obwohl die Mehrheit der Lokführer bei ihr organisiert ist. Nur deswegen, weil insgesamt die EVG mehr Mitglieder in einem Betrieb hat. Schlicht, ganz schlicht ein Satz in das Tarifgesetz eingeführt, Mehrheitsgewerkschaft pro Betrieb entscheidet, welcher Tarifvertrag gilt, da kann man nichts machen. Die Gewerkschaft selber kriegt dafür wunderbare neue Rechte verpasst. Die GDL, die Minderheitsgewerkschaft, zwei neue Rechte kriegt sie nämlich dazu verpasst. Das eine Recht besteht darin, sie darf vor Tarifverhandlungen ihre Forderungen bei der Mehrheitsgewerkschaft abliefern, wörtlich abliefern. Und sie hat nach Beendigung des Tarifvertrages ein sogenanntes Nachzeichnungsrecht, darf sich also den Tarifforderungen der Mehrheitsgewerkschaft, in dem Fall der EVG, anschließen. Wie passt eigentlich der DGB hier rein? Dass sich Politik und Arbeitgeber in diesem Punkt sehr einig sind, liegt auf der Hand, auch wenn Politik und Arbeitgeber hier unterschiedliche Gesichtspunkte desselben Prinzips unterstreichen. Das Kapital unterstreicht, ja, wenn diese Konkurrenz erstmal nicht mehr stattfinden darf, vielleicht nur noch meine Mehrheitshausgewerkschaft das Sagen hat, dann kommt das für mich günstiger, dann bleibt das, was ich vorhin so abstrakt, die Freiheit in der Lohnkalkulation nach Maßgabe meines Gewinns, ist mir erhalten. Die Politik hat natürlich nicht diesen Kostengesichtspunkt, sondern die hat die Gesichtspunkt Gesicherung des Betriebsfriedens. Der Betriebsfrieden muss gesichert sein und das heißt halt für die Politik nichts anderes, als die Leute sollen arbeiten, arbeiten im Betrieb möglichst gleich für Deutschland. Aber wie gesagt, in dem Bündnis, in dieser absolut großen, dieser größten aller großen Koalitionen, ist ja der DGB auch noch mit drin. Dazu habe ich mich auf dem Zitatenzettel einen kurzen Satz vom DGB-Chef Hoffmann, dieser neue Chef, der sagt, das Verhalten der GDL droht dazu, dass die Gewerkschaften insgesamt einen großen Image-Schaden erleiden, für die Grammatiker nichts. Das Verhalten der GDL droht dazu, dass die Gewerkschaften insgesamt einen großen Image-Schaden erleiden. Der Hoffmann drückt damit nicht nur aus, dass ihn in dem Arbeitskampf der GDL nicht beschäftigt, was dabei vielleicht für die Lohnarbeit herauskäme. Wenn ihn das beschäftigen würde, dann müsste er ja umgekehrt sagen, klasse, endlich macht eine Gewerkschaft mal mit solchen Forderungen ernst und knickt nicht gleich vorm Kapital ein. Mit Ansehen meint der Hoffmann was ganz anderes. Mit Ansehen seines Dachverbandes meint er, es geht um das Ansehen des Gewerkschaftsverbandes, der doch national so etwas wie ein Monopol auf gewerkschaftliche Vertretung beansprucht und sichert. Erstens dieses Monopol zu sichern, und zwar deswegen, weil mit diesem Monopol sich die Gewerkschaft den jeweiligen politischen Regierungen als verlässliche nationale Größe in Wirtschafts- und Sozialpolitik anbieten. Das ist Ansehen. Wir haben nicht umsonst uns diese Größe, dieses Monopol geschaffen und nur auf Grundlage dieses Monopols sind wir von der Politik anerkannt und dürfen in Wirtschaft und Sozialpolitik mitreden. Jahrzehntelang hat der DGB gegen das ohnehin unsinnige Vorurteil angekämpft, sie sei eine Klassenkampforganisation. Und jetzt, wo sie als zuverlässige Befriedungseinrichtung der nationalen Arbeiterschaft allseits anerkannt ist, ich verweise auch nochmal auf das Elber-Zitat unter 1, jetzt wird sie sich das nicht von kleinen Spartengewerkschaften kaputt machen lassen. Das ist das, was der Hoffmann mit dem Hinweis auf das Ansehen steht. Das Ansehen ist in Gefahr ausgedrückt.
Die sind denen doch auch ganz praktisch. Die BDL in den Rücken gefallen. Der DGB Hoffmann da und auch dieser Pferdechef Zirske da. Die haben doch ganz offensiv sind die gegen die angetreten. Haben da moniert, dass die GDL diese Errungenschaft der Unterordnung oder das Sozialpartnerschaftsprinzip, dass die GDL verletzen würde. Und als praktischer Anwurf an die GDL.
Wobei Sozialpartnerschaft ja eigentlich mit dem, was ich gerade gesagt habe, aufgelöst ist. Sozialpartnerschaft heißt, eine Gewerkschaft tritt nicht an, in irgendeiner Weise sich des Gegensatzes zum Kapital bewusst, Forderungen per Erpressung durchzusetzen, sondern einvernehmlich sich um den Betriebsfrieden und den sozialen gesellschaftlichen Frieden einvernehmlich zu kümmern. Sie nehmen als diese Organisation der gegensätzlichen Arbeiterklasse die Position einer Partnerschaft zur Regelung der sozialen Belange. Stimmt. Also was das TEG jetzt abschließend zusammengefasst damit leistet, ist nicht nur, das darf man nicht nur negativ auflösen, ist nicht nur diese kleinen Gewerkschaften zu entmachten. Wichtiger ist, was da positiv bei bleibt. Positiv bleibt das eingerichtete Verhältnis zwischen Kapital, Politik und Gewerkschaft. Das darf nicht durcheinander geraten. Das ist der positive Zweck des gesamten Tarifeinheitsgesetzes. Das ist mein zweiter Teil. Übrigens, im Anschluss an die Zusammenfassung, die ich eben nochmal gegeben habe, das müsste auch deutlich geworden sein, dass ich nicht vorhatte, hier eine Solidaritätsveranstaltung für die GDL zu betreiben. Das ist nicht der Witz. Vielleicht sind welche aus dem Bereich hier, sind ja alle eingeladen worden. Der Zweck ist nicht Parteilichkeit für die GDL, die dort entmachtet wird, das wird sie ja wirklich, sondern der Witz ist die Kritik an demjenigen, an derjenigen Politik von Regierung, Kapital und Gewerkschaft, die hierzulande das Sagen über die Benutzung und über den Einsatz der Arbeiterklasse hat. Das ist es. Die Kritik daran ist eben nicht identisch mit einer Parteinahme für die Zwecke der GDL. Das ist zwischendurch gesagt.
Den Zweck der Regierung, des Staates in dieser Auseinandersetzung gesagt haben, sollte man doch ergänzen, dass der Betriebsfrieden darum ging. Ich denke schon, das geht weiter. Es geht schon darum, dass es dem Staat darum geht, dass eine Gewerkschaftsvertretung, die diese Einheitsgewerkschaft der BGB darstellt, mit dafür sorgt, dass
die Löhne ausgehandelt werden, die dem Wachstum in Deutschland dienlich sind. Und darauf geben sie den allergrößten Wert, dass diese Art der Gewerkschaftsvertretung nicht in Frage gestellt wird von diesen kleinen Gewerkschaften, die sich mal was kaufen.
Du hast völlig recht. Das wollte ich eigentlich mit dem kurzen Satz: Betriebsfrieden heißt für die Politik immer für Deutschland arbeiten. Du hast ausgeführt, was darin noch alles steckt. Völlig korrekt. Okay, wenn es denn nichts gibt, dann mache ich mal einen dritten Teil.
Ich habe noch eine Ergänzung. Was wofür die Gewerkschaft der GDB sich so stellt und meint, dass dann nicht in Gefahr gebracht ist, da beteiligt er sich ja positiv an der Hetze gegen die GDL. Er nimmt auf, was es an Störungen gibt und wie unsäglich die Menschheit, die Nation und die Arbeitnehmer darunter leiden, dass die Gewerkschaft hier mal konsequent versucht, Interessen durchzusetzen. Das nimmt sie auch als eine rufschädigende Angelegenheit für sich als Gewerkschaft.
Ich finde es richtig, was du sagst. Ich würde aber aufpassen, der DGB hat ganz andere Mittel, mit ihrer Kritik umzugehen als die Öffentlichkeit. Man darf das, was du gesagt hast, nicht gleichsetzen damit, dass die DGB sich in die öffentliche Hetze einschaltet. Das macht sie, aber zugleich hat sie gerade durch ihre Führerschaft in Sachen DGB-Gewerkschaften ganz andere Möglichkeiten, ihre Gewerkschaften einzusetzen gegen solche kleinen Spartengewerkschaften. Nein, sonst ist es
korrekt. Diese Vorwürfe will der DGB nicht auf deutschen Gewerkschaften sitzen lassen.
Einerseits, andererseits kam es mir ein bisschen darauf an zu sagen, was meint der Hoffmann eigentlich, wenn er von dem zu erhaltenen Ansehen der Gewerkschaft redet? Welches Verhältnis zur Politik hat er da eigentlich im Sinn, wenn er sagt, dieses Ansehen darf das Wirken einer kleinen Spartengewerkschaft nicht gestört werden? Da hat er nichts anderes mit, als dass die Politik inzwischen, wie es auch in diesem einen Fachzitat zum Ausdruck kommt, sehr zufrieden ist mit dieser Sorte gewerkschaftlichen Kampf, der sich an dem, du hast es vorhin ja schon einmal gesagt, der sich an der Art und Weise, wie Gewerkschaften sich verdienstvoll mit um sozialen Frieden und Standortkonkurrenz kümmern, ausdrückt. Gut, dann mache ich den letzten Teil. Ich habe einleitend gesagt, und das hat man ja auch der Presse entnehmen können, dass es inzwischen Kritik, zum Teil sogar heftige Kritik, am Tarifeinheitsgesetz gibt, parlamentarisch von der Linkspartei und außerparlamentarisch von einigen Grüppchen und Gruppierungen. Der einzige und zentrale Kritikpunkt aller dieser Kritiker des Tarifeinheitsgesetzes.
Ich hätte vorher noch was.
Ja.
Es gibt eine Kritik in den Gewerkschaften am Tarifeinheitsgesetz. Und zwar von einer bedeutenden Gewerkschaft, der IG Metall. Mhm. Die ist auch aus diesem großen Grund des DGB ein einheitlich für Tarifeinheitsgesetz ausgeschieden. Mit einer ganz interessanten Begründung. Gegen das Vorgehen gegenüber der GDL hat die IG Metall überhaupt nichts. Da teilt sie den Standpunkt aller anderen Gewerkschaften im DGB. Die hatten prinzipiellen Bedenken. Und der Bedenken heißt, das Bedenken heißt, eine gesetzliche Konkretisierung des Arbeitskampfes, der nun durchaus auch in diesem neuen Gesetz vorhanden ist, stellt für die deutschen Gewerkschaften eine Gefahr dar. Denn das, was wir eigentlich ständig betreiben, nämlich den sozialen Frieden gewährleisten, das ist eigentlich das, was uns rechtfertigt in dieser Gesellschaft. Das wird uns durch den Gesetzgeber abgenommen. Und dadurch werden wir tendenziell überflüssig. Das ist eine schöne Klarstellung. Mal von der anderen Seite her gesehen, ihre wichtige Rolle in dieser Gesellschaft. Ohne uns geht der soziale Friede nicht, geht das Modell Deutschland, geht Wachstum nicht. Aber dafür müssen wir auch die Freiheit haben, das selbstständig zu machen. Wenn man uns das nimmt, durch Gesetze, dann wissen wir selbst nicht mehr, wofür wir eigentlich da sind.
Weißt du auch, was die Politik daraufhin gesagt hat? Was die Nahles daraufhin gesagt hat?
Nö. Kann ich mir aber denken.
Ja, sag mal.
Bitte.
Sag mal.
Nein, sie hat ungefähr denselben Standpunkt dazu wie zum Streikrecht. Da sagt sie nämlich auch, das Streikrecht ist davon unberührt. Ihr habt das Recht und Gewerkschaften sind das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Wenn sie dieser Funktion halt nachkommen. Und insofern sieht sie das überhaupt nicht als Einschränkung, sondern als Stärkung der gewerkschaftlichen Bewegung.
Also das ist...
Also... Herr Nahles sagt zum Beispiel auch schön zur GDL, das Streikrecht wird diesen Spartengewerkschaften überhaupt nicht abgesprochen. Sie seien die Letzte, die überhaupt was gegen Streik, gegen das Verbot des Streikrechts hat. Das Interessante ist nur, und das ist ja auch ausgeführt worden, ein Streik ist in Deutschland erlaubt, wenn er dazu dient, dass das Arbeitsverhältnis, also ein neuer Vertrag zustande kommt. Wer das nicht kann, nämlich vertragsfähig einen neuen Tarifvertrag abzuschließen, der betreibt in Deutschland prinzipiell einen wilden Streik und wird strafrechtlich arg geahndet. Für die GDL heißt das, Streikrecht habt ihr. Nur wenn ihr für einen Tarifvertrag streikt, muss ich euch leider sagen, das könnt ihr gar nicht. Also ist euer Streik schon ganz anders beurteilt, als
ein Streik an der DGB. Nein, ein bisschen anders, ein bisschen verzwickter. Das ist der Punkt, den du ansprichst, mit dem wollte ich jetzt den dritten Teil eigentlich einleiten. Die Nahles sagt, das stimmt überhaupt nicht, was die IG Metall und zum Teil die MGG da mir vorwirft. Weder will ich die Koalitionsfreiheit einschränken, noch das Streikrecht. Weder will ich die kleinen Spartengewerkschaften verbieten, noch will ich ihnen verbieten, dass sie streiken dürfen. Beides ist natürlich stimmt, aber ist natürlich eine alberne Geschichte. Den Gewerkschaften, diesen kleinen Gewerkschaften, jeden Grund fürs Streiken zu nehmen, aber ihnen das Streikrecht nicht zu nehmen, ist eine Albernheit. Übrigens dürfen die durchaus auch eigene Tarifverträge abschließen, aber die sind für ein Papierkorb. Die sind für ein Papierkorb. Übrigens.
Der Streit zwischen der IG Metall und der Politik ist ja noch ein Stück methodischer. Der Streit zwischen der IG Metall und der Politik ist ja noch ein Stück methodischer, weil die IG Metall sich auf den Standpunkt stellt, es muss doch noch erkennbar sein, dass die organisierende Einheit, die da Subjekt des Tarifvertrags ist, nicht der Betrieb ist, sondern die Gewerkschaft. Also das Inhalte, ich habe ja schon gesagt. Streng genommen mit dem Streikrecht gar nichts zu tun.
In einem Punkt verstehe ich doch nicht, den er da vorhin gesagt hat, dass durch die gesetzliche Vorgabe des Betriebsfriedensschlusses, dass dadurch die Gewerkschaften tendenziell überflüssig würden, weil man darf da doch nicht durchstreichen, dass immer noch die Gewerkschaft es ist, die das ausfüllen muss. wie sie sich mit dem Kapital ins Benehmen setzt.
Ja, eben gerade deswegen.
Genau deshalb.
Deswegen weiß ich nicht, was mit dem Überflüssig machen da gemeint.
Also, ja, mach.
Das sagt die Gewerkschaft doch selber, das ist doch der Standpunkt der IG Metall. Und sagt, wir erfüllen doch für das Ganze, also für diesen Standort Deutschland eine hervorragende Funktion. Weil mit uns als Vertreter der Arbeitnehmer ist der soziale Friede gewährleistet. Weil wir aktiv an diesem Prozess des sozialen Friedens teilnehmen. Wenn wir aber zunehmend als Rechtsstaat es reglementiert, dadurch, dass ihr durch eure Vorschriften und Gesetze das macht, was wir doch aktiv im alltäglichen Leben praktizieren, dann stellt ihr die Existenzfrage. Das machen die doch, die sagen doch, wollt ihr, dass die wichtige Funktion, die wir haben, überflüssig wird? Hab ich doch nicht gemeint. Das ist doch deren Position. Damit wollen sie halt nur einen Merker setzen. Mehr ist es dann ja auch nicht.
Ja, man kann da aber nicht durchstreichen, die sind nach wie vor die Exekutoren dieses Betriebs.
Ja. Ja. Das stimmt. Bloß die IG Metall sagt, ja, wenn die Rechte, die uns jetzt mit dem Tarifeinheitsgesetz restringiert zugewiesen werden, dann sind wir ja nur noch Ausfüller von etwas, was sowieso eigentlich auch ohne uns das normale Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital wäre. Das ist ihr Argument und dann bräuchte es uns eigentlich nicht mehr.
Woraus man erstmal schließen kann, dass es ja offensichtlich längst so ist. Dann
macht man nacheinander und macht man zum Lauter.
Ich habe gesagt, woran man der Sache nach sehen kann, dass es offensichtlich der Sache nach schon längst so ist, sonst hätten Sie das Problem gar nicht.
Ja, so ist es.
Wenn man die Gewerkschaft nur noch daran erkennt, dass sie die Instanz ist, die dann die Verhandlungen ausmacht und das, was sie ausmacht, alles längst vom Kapital bestimmt ist, dann kriegt die Gewerkschaft das Problem, dass sie noch erkennbar sein muss als Verhandlungspartner.
Gegenposition.
Ja.
Und die, ja, als Gewerkschaft noch erkennbar, noch als gewerkschaftliche Gegenposition noch erkennbar. Und die Nahles, beziehungsweise irgendwelche anderen aus dieser Mafia da oben, die haben jetzt gesagt, ihr seid ja gar nicht gemeint. Eine hübsche Antwort. Übrigens, darauf hat die IG Metall zurückgerudert und gesagt, wir haben aber noch zwei weitere Kritikpunkte am Tarifeinheitsgesetz. Ja, wir können Ja zum Tarifeinheitsgesetz sagen, aber bitteschön mit Korrekturen. Und jetzt kommen zwei, na, weil wir es angesprochen haben, jetzt sage ich sie, zwei wirklich alberne Korrekturen. Das Nachzeichnungsrecht, was in dem neuen Tarifeinheitsgesetz den Minderheitsgewerkschaften zugestanden wird. Also ihr dürft nachher absegnen, was die Mehrheitsgewerkschaft an Tarifverträgen festgelegt hat. Das Nachzeichnungsrecht muss so gestaltet werden, dass Möglichkeiten zur tariflichen Differenzierung und Besserstellung der Mitglieder der Mehrheitsgewerkschaft erhalten bleiben. Normal. Nachzeichnungsrecht muss so gestaltet werden, dass Möglichkeiten zur tariflichen Differenzierung und Besserstellung der Mitglieder der Mehrheitsgewerkschaft erhalten bleiben. Möglichkeiten der Besserstellung erhalten bleiben. Also wenn es der EVG einfallen sollte, hier doch noch an der einen oder anderen Stelle sich einer Forderung der kleinen Gewerkschaften anzunähern, das darf nicht ausgeschlossen sein. Die Möglichkeit muss es geben. Es gibt übrigens noch eine zweite Kritik, auch nur der Vollständigkeit halber, aber der Sache nach braucht uns nicht groß zu interessieren. Der Knackpunkt in dem Tarifgesetz ist die Kategorie Betrieb. Mehrheitsgewerkschaft wird nach Mehrheit der Mitglieder pro Betrieb gerechnet. Doch was ist ein Betrieb? Jetzt kommen die Juristen auf die Bühne und fragen, was ist denn bitteschön ein Betrieb? Und die IG Metall hat herausgefunden, das ist der zweite Kritikpunkt, Achtung, Achtung, es muss aber verhindert werden, dass die Bahn AG jetzt auf einmal Betriebe neu konstruiert, so dass ihre, die ihr daneben Gewerkschaften dort die Mehrheit haben. Das scheint zu gehen. Beziehungsweise das hat sie auch schon gemacht durch die Auslagerung von Betriebsteilen aus der Bahn AG in private Abteilungen, wo es überhaupt keine Gewerkschaften gibt.
Kennt die IG Metall auch sehr gut, zum Beispiel aus Wolfsburg, wo VW Outsourcing gemacht hat und in dem Betrieb, den sie outgesourced haben, dann hat eine relativ radikale Minderheit, also mit Bezug auf die IGN, sich recht gut organisiert hat und erfolgversprechend einen Lohnkampf organisiert hat, woraufhin die IGN die eingemacht haben, im Verbund mit dem Unternehmen. Daher kennen die diese Praxis, dieses Risiko von kleinen Gewerkschaften im Verhältnis zu Ausgründung aus dem Betrieb.